ARD Sounds.
Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
Heute mit Julia Cortis. Schön, dass Sie zuhören. Bei mir im Studio ist Gunnar Wendt, Schriftstellerin, Journalistin, Ausstellungsmacherin, Trägerin des Bayerischen Poetentalers und Expertin auf dem Gebiet der Biografie. Herzlich willkommen, Gunnar.
Dankeschön.
Und da wir uns seit vielen Jahren kennen, duzen wir uns auch in der Sendung. Als sähe man verschiedene Zeiten durch zwei gleiche Zimmer gehen, das schreibt Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht »Die Schwestern«. Von dir gibt es inzwischen zahlreiche Biografien über Frauen. Liesel Karlstadt, Maria Callas, Sonja Gräfin Bernadotte, Franziska zu Reventlow, Lisa de la Casa, Lena Christ und nun auch immer mehr Paarbiografien, Schwestern oder Freundinnen, Verbündete. Wie wählst du deine biografischen Subjekte aus?
Ja, vielleicht das erste Kriterium ist, ob es über eine Figur, die ich spannend finde, schon was gibt oder nicht. Mhm. Wenn es natürlich darüber schon eine tolle Biografie gibt, ist es nicht notwendig, aber ich habe doch einige gefunden, wo das nicht der Fall war. Entweder, weil es so gut wie gar nichts über sie gab, oder, und das war häufig der Fall, nicht das, von dem ich meinte, was eigentlich diese Figur ausmacht. Also zu den ersten gehört, du hast es schon erwähnt, die Liesel Karlstadt. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, da muss man was richtigstellen, denn sie tauchte überall nur als Assistentin und Stichwortgeberin von Valentin auf und ich fand sie so spannend. Ich fand, sie wurde nicht ausreichend gewürdigt und da stimmte was nicht. Mhm. Und ich weiß noch, nach einer Moderation, nach einer Lesung, da hat mich der Moderator gefragt, sind Sie eine Gerechtigkeitsfanatikerin? Ich wollte spontan, weil ich gesagt, nein, und dann habe ich überlegt gesagt, ja, doch, eigentlich kann man es außer dem Wort Fanatikerin schon so sehen, weil es ging mir immer darum, was hervorzubringen, was unsichtbar schien oder irgendwie den Blick zu ändern. Zum Beispiel bei der Callas, dann kann man nicht sagen, da gibt's nichts, da gibt es eine Flut von Literatur, ja. Aber fast alle bleiben dabei, da ist einerseits die exzentrische Diva, die launenhaft ist, die ihr Ding macht und dann aber die liebende Frau, der das nicht gestattet wird und die an gebrochenem Herzen stirbt. Und dass aber jemand mit so einer Weltkarriere ganz andere Dimensionen hat, wobei die beiden eben genannten schon eine Rolle spielen. Aber das war mir wichtig rauszuarbeiten und darum hieß das Buch auch »Meine Stimme verstörte die Leute«.
Aha. Und du interessierst dich besonders für eine bestimmte Zeit, kann das sein?
Da komme ich irgendwie zwangsläufig hin, so Kaiserreich, der Jahrhundertwende. Das ist jetzt auch nicht so geplant. Genauso wie ich eigentlich jetzt auch nicht jemand bin, der plant, ich will immer nur über Frauen schreiben. Aber die sind oft eben unterrepräsentiert. Über Männer gibt es oft viel interessantere Biografien.
In deinem neuesten Buch »Frauen von morgen«, das jetzt beim Reclam Verlag erschienen ist, porträtierst du die Richthofen-Schwestern, also drei Frauen, die sich gegen die Konvention ihrer Zeit auflehnen. Also zwei lehnen sich auf, eine lehnt sich ein bisschen weniger auf. Ihre Beziehungen untereinander und mit anderen Frauen und Männern spielen darin dann die zentrale Rolle. Als Freundinnen, Schwestern, Ehefrauen, Liebhaberinnen. Was wiegt denn in deinem Blick auf diese Frauen schwerer? Der Widerstand gegen patriarchale Strukturen oder die Solidarität untereinander?
Ich weiß nicht, ob es schon so ist, aber ich denke, die Solidarität untereinander sollte das Eigentliche sein, das eigentliche Ziel und nicht unbedingt die Reaktion auf etwas anderes. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, dass wir uns ohnehin, dass man sich entwickelt, dass man sich auch selbst entdeckt, manchmal schon eher im Widerstand. Aha. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich sehr jung war, ich wusste immer, was ich nicht wollte, aber ich wusste nicht unbedingt, was ich wollte. Also es hat auch damit zu tun. Ich denke aber, bei den Frauen der damaligen Zeit, die du genannt hast, die Richthofen-Schwestern und auch die Freundinnen und Frauen drumherum, da war schon eine bestimmte Form der Solidarität, des Umgangs, der selbstverständlich gelebten Solidarität. Mhm. Die war eigentlich da. Mhm. Das hat mich eigentlich auch beeindruckt. Das kommt auch in den Briefen vor, da wird es deutlich.
Mir gefällt ja auch, wie du das beschreibst, diese etwas unübersichtliche Lebens- und Liebeskonstellation, in der du zunächst die Else als Regisseurin beschreibst, die alle Figuren um sie herum wie Fäden in der Hand behält, strategisch zu denken, in der Lage ist und beruflich große Erfolge als erste Fabrikinspektorin Deutschlands feiert. Ich wusste gar nicht, dass es das gab und dass es das schon so früh gab. Und Frieda stürzt sich allen Warnungen zum Trotz in ein Leben voller Ungewissheit. Else ist dann wiederum diejenige, unerwarteterweise, die neben ihrer Ehe dann noch Liebhaber und eine homoerotische Beziehung pflegt. Als Leserin bin ich da ganz schön gefordert, diesem familiären und sexuellen Beziehungsgeflecht zu folgen, muss ich zugeben. Überraschend dann, auch nach moralischen Maßstäben der damaligen Zeit, hat sich dann eine tiefe Verbindung noch von Else zur Frau ihres Professors und späteren Liebhabers Max Weber, Marianne, entwickelt, die Else das Richthöfchen nennt. Sind das die Frauen von morgen? Oder sind das doch nur Spannungsfelder von Beziehungen, wie sie es eigentlich überall gibt und die hier einen Ort in der biografischen Literatur bekommen von dir?
Also ich dachte schon, es ist wichtig, diesen Verhältnissen oder diesen Lebensformen, die zu beschreiben. Mhm. Das war das, was ich natürlich auch wollte. Die Sache mit den Frauen von morgen, ich weiß es nicht. Ich glaube, auch damals war es noch eine Utopie, war es auch noch der Wunsch nach Frauen der Zukunft oder so. Aber man war schon sehr auf dem Weg dahin. Und es gab ja auch so Experimente neuer Lebensformen, Ascona und eben in der Schwabinger Bohème, wo Frauen das sehr selbstverständlich gelebt haben. Und später findet man das ja, was uns jetzt eher betrifft, so in der Hippie-Bewegung oder so. Aber ich muss sagen, im Unterschied dazu, die 68er oder nach 68er oder Hippie, Flower Power, wie auch immer, da dominierten eigentlich doch die Männer, wenn man sich es genau anschaut.
Aha.
Ich fand schon, ob das jetzt in der Musik war oder in der Rezeption von Musik oder so, da waren die Männer sehr, sehr viel dominierender. Und das war damals, also viele Jahre früher, als die Richthofen-Schwestern lebten, noch nicht der Fall. Also die sind wirklich ihren eigenen Weg gegangen und sie selber standen im Vordergrund und nicht so sehr der Widerstand gegen das andere. Mhm.
So wie die Männer nach deiner Aussage in der Rezeption der Hippie-Zeit immer noch stärker, kräftiger hervortreten, sind die Männer in deiner Schwesternbiografie extrem bekannt. Das sind neben der Adelsfamilie der Richthofens zum Beispiel Max Weber und Edgar Jaffe, der Psychiater und Psychoanalytiker Otto Groß und vor allem der englische Schriftsteller David Herbert alias D.H. Lawrence. Das sind alles berühmte Namen, die sofort Assoziationen auslösen bei uns. Bei mir ist es der Rote Baron von Richthofen, Manfred von Richthofen oder der Betreiber des Casinos in Baden-Baden, Bolko von Richthofen. Else und Frieda von Richthofen, sie hat ja maßgeblich zum literarischen Erfolg ihres Mannes beigetragen, sind eigentlich kaum bekannt. Lässt du das gelten als Beleg für den männlichen Blick auf die Geschichte, der doch längst überholt und dennoch so manifest ist?
Ja, ein Blick, den aber auch Frauen übernehmen, muss ich sagen, diese Art Blick. Und ich selber, wenn ich jetzt erzählt habe, worüber ich schreibe, über mein neues Projekt, ich war irgendwann auch an dem Punkt, wo ich natürlich an D.H. Lawrence nicht vorbeikam, weil der natürlich mit seinem beeindruckenden Werk da im Vordergrund steht. Und das wäre ja jetzt auch lächerlich, das wegzulassen irgendwie. Aber er sollte nicht Thema des Ganzen sein. Aber ich glaube, das Problem ist eben nicht nur, dass Männer diesen Blick auf Frauen werfen, sondern Frauen selber auch.
Und an der Stelle ein schönes Zitat, das ganz gut dazu passt. Ich möchte nicht, dass Sie denken, Sie hätten was mit mir, weil die Wahrheit ist, dass ich etwas mit Ihnen habe. Ein Zitat von Fassbinders Maria Braun im Prolog deines neuen Buchs »Frauen von morgen«. Die Schriftstellerin Gunnar Wendt ist hier zu Gast im Sprachmagazin sozusagen auf Bayern 2. Über sie hat Ruth Klüger einmal gesagt, sie habe den weiblichen Blick auf weibliches Leben und weiblichen Ehrgeiz. Und mir ist aufgefallen, dass dein Schreiben eine Verflechtung von Zitaten aus Originaltexten, Briefen und Tagebüchern mit deiner eigenen Einschätzung der jeweiligen Situation ist. Etwa wenn Frieda sich selbst als aufmüpfiges Kind beschreibt, das immun ist gegen die Disziplinierungsversuche ihrer Umgebung. Und, Zitat, ihr Repertoire an Fratzen und unverschämten Blicken sei groß gewesen. Ist das jetzt eine bewusste stilistische Entscheidung von dir? Oder machst du die Frauen eher unbewusst sichtbar aus deiner eigenen Erfahrung heraus?
Vielleicht beides. Aber es ist schon eine bewusste Entscheidung, weil ich finde immer toll, wenn ich Originalton habe aus der damaligen Zeit. Denn die haben ja teilweise anders gesprochen. Die haben sich auch zu bestimmten Zeiten gesiezt. Auch Freundinnen haben sich gesiezt. Also hier in diesem Fall nicht. Aber ich kenne es von Paula Modersohn-Becker und Clara Rilke-Westhoff, über die ich auch geschrieben habe. Und ich denke mir, dass dieser Originalton, sei er jetzt aus Briefen oder Tagebüchern, der schafft eine Atmosphäre und der holt auch die Zeit rein, weil der ist anders als der Ton, in dem wir uns heute unterhalten. Also diese Mischung ist von mir ganz klar gewollt, um die Atmosphäre zu schaffen.
Ja. Du bleibst aber bei den Fakten.
Ich bleibe bei den Fakten. Ich erfinde nichts dazu. Also meine, die Auswahl, die ich treffe, wenn ich ein Leben erzähle, das ist natürlich mein Ding, ganz klar. Da wird jemand anders andere Schwerpunkte setzen. Aber ich erfinde keine Ereignisse, ich erfinde keine Figuren. Ich arbeite auch so weit, dass ich jetzt, wenn ich nur eine Quelle habe, irgendetwas nicht schreibe oder dann sage, dort und dort wurde es so und so erwähnt, sondern eher versuche, von mehreren Seiten eine Situation geschildert zu bekommen von meinen Figuren und dann gestalte ich natürlich schon. Das macht man, klar. Es soll ja keine Aneinanderreihung von Fakten sein. Aber ich bleibe immer bei den Tatsachen.
In der feministischen Literaturkritik wird ja argumentiert, dass weibliche Ästhetik oft am biologischen Geschlecht festgemacht wird. Man nimmt an, Frauen schrieben einfach emotionaler, zyklischer, assoziativer. Gleichzeitig reproduzieren scheinbar geschlechtsneutrale Kriterien wie Objektivität, Universalität und kanonische Qualität wieder männliche Normen. Ein Beispiel, du beschreibst Else von Richthofens nüchterne analytische Schreibweise aus der Sicht von Max Weber, ihrem Doktorvater. Er lobt ihre klare, nüchterne Auffassungsgabe, obwohl ihm ihre Doktorarbeit schlaflose Nächte bereitet hat. Man hört durch das Lob die tradierte Bewertung, weibliches Schreiben sei zu emotional, zu subjektiv, wohingegen Objektivität, die dann zum Kanon auch führt, historisch männlich geprägt ist. Wie gehst du mit geschlechtlichen Zuschreibungen als Autorin um? Sprengt weibliche Ästhetik immer noch die männliche Norm und bewerten wir uns immer noch nach ihr?
Das kann ich gar nicht so genau entscheiden. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich diese Bewertung übernehme. Man hat ja nicht immer dieses Moment, wo man auf das von außen schaut, was man eigentlich tut. Aber ich denke mir, männlich, weiblich spielt in der Literatur, es war wichtig, die Bewegungen, die wir kennen. Aber ich glaube, es kommt jetzt wirklich ein bisschen in Schleudern, weil ich einfach finde, es wird überbewertet. Es wird tatsächlich überbewertet. Also wenn ich jetzt etwas schreibe, dann überlege ich vorher nicht, habe ich jetzt den Blick oder diesen Blick oder benutze ich jetzt ein weibliches oder männliches Vokabular. Das würde mich jetzt eher stören und einengen. Ich lasse es einfach laufen. Und da ich natürlich geprägt bin von einer Zeit, in der dieses, was wir jetzt mal den männlichen Blick oder wie auch immer nennen wollen, das kann ich jetzt nicht für mich garantieren, dass ich das nicht habe. Nur mein Versuch ist es, und da war ich auch so stolz, dass Jürgen Klüger das so gesagt hat, einen weiblichen Blick darauf zu werfen. Ob es jetzt immer gelingt, ich weiß es nicht.
Du bemühst dich auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen, da ist für mich auch ein ganz wichtiges Wort, also Perspektivwechsel.
Ja.
Das steckt ja auch in dem Zitat, was du vorhin vorgelesen hast. Das ist ein Unterschied, wenn die Maria Braun sagt, ich habe was mit Ihnen.
Genau.
Nicht sie mit mir. Also sie mit mir wahrscheinlich auch, aber das finde ich irgendwie, zumindest sich dessen bewusst zu werden.
Ja.
Nicht immer das Ganze vielleicht durchzuhalten. Das tut man sowieso nicht, weil ich glaube, viele, die gefordert haben, die eine bestimmte Gendersprache oder so gefordert haben, ich weiß nicht, welche Erfahrung die mit dem Schreiben haben.
Und was würdest du jungen Frauen, jungen Autorinnen heute raten?
Was ich immer raten würde, dass man versucht, den eigenen Stil zu finden.
Genau.
Das eigene. Und jetzt nicht von Anfang an sich in Ketten zu legen und zu sagen, nee, das darf mir nicht passieren, dies nicht, das nicht. Also bei mir würde das dann gar nichts. Also irgendwie, ich würde ihnen auch raten, sich nicht zu sehr Autoritäten, das sind heute eher Influencerinnen und Influencer Autoritäten oder Normen von außen zu unterwerfen.
Die ja auch immer unübersichtlicher werden. Ich meine, es gibt immer mehr Influencer, immer mehr Strömungen.
Ja, und überhaupt, also ich weiß nicht, ich komme aus einer Generation, die erst mal ganz vorsichtig, misstrauisch war und ablehnend war gegen Leute, die mir sagen wollten, wie es zu tun ist, was zu tun ist und wie ich es machen sollte. Da war bei mir schon sofort schon mal Schluss. Und heute wundert es mich manchmal, wie Dinge übernommen werden. Fraglos oder für mich scheinbar fraglos, das finde ich schwierig. Und davon sollte man sich doch befreien können. Das könnte ein Ziel sein.
Das sagt Gunnar Wendt. Ihre umfangreiche Geschwisterbiografie Frauen von Morgen über die Richthofen-Schwestern Frieda, Else und auch Johanna ist bei Reklam erschienen und kostet 25 €. Vielen Dank für das Gespräch, Gunnar.
Ich danke dir, Julia. Hat Spaß gemacht.
Mir auch.